Ich lese weiter aus dem Johannesevangelium. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zu der Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das aber war ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es stand aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klophas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und er verschied. Lasst uns an dieser Stelle einige Augenblicke der Stille haben, jeder für sich im Nachdenken oder vielleicht im Gebet, im Gespräch mit unserem Gott. Lieber Vater im Himmel, wir staunen darüber, wie Dinge geschehen sind, wie sich Dinge zusammengefügt haben und dass das alles für uns, für mich geschehen ist. Danke, Herr, für deine Liebe, die in all dem deutlich wird, was hier geschieht. Danke für deine Souveränität, die hier deutlich wird, dass du alles, was hier geschieht, in deine Hand hältst. Dafür preisen wir dich und wir freuen uns, dass wir einen solchen Gott haben dürfen, dass wir einem solchen Gott glauben und vertrauen dürfen. Amen. Johannes hat dieses Geschehen der Kreuzigung in vielen kleinen Szenen dargestellt. Anders als die anderen Evangelisten. Johannes setzt hier offensichtlich andere Schwerpunkte. Die Kreuzigung selbst in ein paar ganz wenigen Zeilen eigentlich dargestellt, völlig undramatisch. Dieser Streit über die Inschrift mit Pilatus, die Soldaten, die um das Gewand Jesu würfeln, das Gespräch des Lieblingsjüngers, des Jüngers Johannes mit Jesus, all dies besondere Dinge, besondere, ja, wie soll man sagen, vielleicht Perlen, die Johannes hier rausgepickt hat, um einfach diese entscheidende Szene, dieses Sterben Jesu am Kreuz mit dem, was da so drumherum war, seinen Lesern deutlich zu machen. Da ist zunächst diese erste Szene noch einmal, die Kreuzigung selbst. Jesus wird überantwortet, dass er gekreuzigt wird. Er trägt sein Kreuz hinaus zu der Stätte, die Schädelstätte genannt wird. Und dann kreuzigen sie ihn in der Mitte von zwei anderen. Das sind so die einzigen Informationen, die uns Johannes hier gibt. Kurz und knapp und bündig. Viele Menschen drumherum auf dem Weg. Der Simon von Kyrene, der Jesus geholfen hat, diesen Querbalken zu tragen. Die Menschen um das Kreuz herum. Vieles kommt in dieser knappen Erzählung gar nicht vor. Offensichtlich ist das Johannes im Detail gar nicht so wichtig gewesen. Er ist da sehr sparsam. Und wenn man sich vorstellt, was eine Kreuzigung an Dramatik beinhaltet, ist das doch sehr, sehr kurz, sehr knapp, sehr nüchtern dargestellt. Dieses ganze Drama der Kreuzigung, eigentlich fehlt es in dieser kurzen Beschreibung. Und vielleicht liegt es daran, dass Johannes ja auch aus einem gewissen zeitlichen Abstand doch Jesu Größe, Jesu Göttlichkeit mehr im Blick hatte, als das vielleicht bei den anderen Evangelisten der Fall gewesen ist. Das Tragische der Kreuzigung, diese menschliche Komponente, dieses menschliche Leiden, was dahinter steht und diese Not, die hält er irgendwie durch diese Formulierung ja fast von uns fern. Sicherlich war den Menschen das bewusst, auch uns ist es bewusst, was Kreuzigung bedeutet, so grob zumindest. Eine der drastischsten Foltermethoden, tragischsten Möglichkeiten, einen Mensch zu Tode zu bringen. Aber Johannes klammert das aus. Vielleicht, weil er uns einfach die Augen öffnen möchte für andere Dinge, die ihm wichtig sind in diesem Zusammenhang, die er in diesen anderen Szenen uns noch kurz entfalten will. Dinge, die ihm deutlich geworden sind. Dinge, die bei der Kreuzigung geschehen sind. Die menschliche Komponente ist nicht sein erster Blickwinkel. Er möchte uns Jesus zeigen als einen, der bei all dem, was da geschieht, souverän handelt oder mit dem Gott souverän handelt in dieser Situation. Deswegen klammert er manches aus, was uns auf den ersten Blick vielleicht auch wichtig und entscheidend erscheint. Da ist diese Szene, dieser Streit, kann man fast sagen, zwischen Pilatus und zwischen den Juden. Dieser Streit um die Aufschrift. Pilatus, der ja so geschildert wird, dass er Jesus eigentlich gar nicht kreuzigen möchte. Er verhört ihn, er wird hin und her geschickt und irgendwie findet er gar nicht wirklich Schuld an diesem Mann. Diese Aussage, er hält sich für den Sohn Gottes oder hat sich als das bezeichnet, das ist ihm ja eigentlich der ganze Aufwand nicht wert, hat man den Eindruck. Das ist Pilatus nicht wirklich wichtig genug und schon gar kein Todesurteil wert. Aber der Druck, die politischen Verhältnisse führen dann im Endeffekt doch dazu, dass Pilatus unter diesem Druck dieses Todesurteil ausspricht. Und dann wird diese Tafel oberhalb des Kreuzes befestigt. Und die Juden beschweren sich darüber, schreibe nicht, das ist der König der Juden, sondern schreibt, dass er das behauptet hat von sich. Das war ihnen ja so wichtig, dass er es eben nicht ist. Er ist nicht der Messias. Er ist nicht dieser Auserwählte, der leiden sollte für das Volk. Aber Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ein bisschen kommt die Auseinandersetzung zwischen Juden und zwischen den Römern an dieser Stelle zum Tragen. Das Kreuz steht an einer Stelle, wo offensichtlich viele Menschen vorbeikommen, wo es viele sehen, viele lesen können. Auf Latein, auf Griechisch, auf Hebräisch, in allen Sprachen, die man da so in diesem Umfeld gesprochen hat. Alle können es lesen. Hier hängt der König der Juden. Und diese Botschaft, hier hängt der König der Juden, gilt der ganze Welt. Das ist eben nicht nur für die Juden interessant gewesen damals. In allen Sprachen war es zu lesen. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, was uns deutlich macht, wie wichtig, wie entscheidend das gewesen ist, was da passiert ist. Alle sollen es sehen können, alle sollen es lesen können, die da vorbeikommen. Der König der Juden hängt hier. Dieser Messias, auf den die Juden so lange gewartet haben. Jesu Tod, Jesu Leiden hat eine Bedeutung weit über das hinaus, was damals in Israel geschehen ist. Sein Sterben, sein Leiden hat eine Bedeutung für die ganze Welt. Die dritte Szene, Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, die ihm gerade eben noch die Nägel durch die Handflächen und durch die Beine getrieben haben, die sitzen jetzt vor dem Kreuz. Sie verteilen die Beute sozusagen. Sie verteilen die Kleidung, das Letzte, was dem Gefangenen bis dahin eigentlich noch geblieben war. Das wird verteilt. Und dieses eine Kleidungsstück, was eben an einem Stück hergestellt war, was schwer zu teilen war, was zu schade war zum Teilen, darum wird gewürfelt, gelost. Demütigend für den Gefangenen, für den, der da hängt, für den, der leidet. Das Letzte, was er hatte, wird verteilt unter die Menschen. Und es ist schon so ein bisschen makaber, wenn man sich das vorstellt, dass die gerade einen Menschen an ein Kreuz nageln, ihn zu Tode bringen wollen, jetzt so penibel darauf achten, dass was das ja mit diesem Stückchen Stoff nichts Schlimmes passiert, dass es erhalten bleibt. Eine absurde Szene irgendwie. Aber Johannes hat an dieser Stelle eigentlich eine ganz andere Blickrichtung. Er zitiert aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinem Gewand das Los geworfen. Das ist Johannes offensichtlich wichtig, das deutlich zu machen, von dieser alttestamentlichen Stelle her. Das, was hier geschieht, das ist nicht einfach irgendwie zufällig, da rast nicht einfach einer zufällig in irgendeine menschliche Katastrophe hinein. Offensichtlich steht Gottes souveränes Handeln hinter dem, was hier geschieht. Und bei allem Leiden, was Jesus erduldet hat, wir wissen nicht, ob er auch an diese Stelle gedacht hat in dem Moment. Ich denke, es war was Besonderes, dass er das so sehen konnte und dass die Menschen das so sehen konnten. Johannes ist es zumindest im Nachhinein aufgefallen, was hier eigentlich geschehen ist. Die Soldaten teilen die Beute. Sie wollen Jesus eigentlich demütigen auf diese Art und Weise. Und trotz allem wird auf eine ganz seltsame Art und Weise doch deutlich, dass Gottes Hand souverän über dieser ganzen Szenerie steht. Dass all das, was hier passiert, nicht einfach willkürlich ist, sondern dass Gottes Hand über Jesus ist. Für Johannes ist es kein Zufall. Für Johannes ist Gott die treibende Kraft in all dem, was geschieht am Kreuz. Jesus hat sich auf Gottes Plan eingelassen. Er ist diesen Weg freiwillig gegangen. Sicherlich nicht gerne und nicht mit Freuden, aber er ist diesen Weg freiwillig gegangen. Aus Gehorsam zum Vater, aus Liebe zu uns. Gottes Hand steht sichtbar über diesem Kreuzigungsgeschehen. Die vierte Szene, Maria und der Lieblingsjünger. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, so schreibt Johannes das immer wieder und redet so ein bisschen verschlüsselt von sich selbst. Bei dem Kreuz standen einige, Jesu Mutter, die andere Maria, Maria aus Magdala und der Jünger eben, den Jesus lieb hatte. Sie standen beim Kreuz, sie haben geguckt, ausgehalten, bis zum Letzten, gesehen, wie es mit Jesus geht, wie es mit ihm ausgeht. Und Jesus spricht seinen Jünger an, den er lieb hatte, und er spricht seine Mutter an. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Und von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Eine interessante Szene, dass Jesus bis zum letzten Augenblick, wo er selber Todesqualen litt, wo er selbst gar nicht noch einwusste vor Schmerzen wahrscheinlich, dass er in diesem Augenblick noch Gedanken an diese Menschen hatte, die er liebte. Dass sie ihm vor Augen standen in ihrer Problematik, in ihren Fragen, die sie sicherlich auch hatten. Und so gestaltet das Jesus als, ja, vielleicht ein letztes, ganz persönliches Testament für diese beiden, dass er sie einfach zusammenbringt in dieser Situation. Du bist von nun an seine Mutter. Du bist von nun an der Sohn. Jesus ordnet das. Jesus wollte seine Mutter nicht alleine zurücklassen, vielleicht auch den Johannes nicht alleine zurücklassen, wer weiß. Der Tod Jesu am Kreuz stiftet offensichtlich Gemeinschaft. Zunächst mal ganz einfach zwischen diesen beiden. Unter dem Kreuz, im Angesicht des Todes, bringt Jesus diese beiden Menschen zusammen. Er stellt sie in eine enge Gemeinschaft hinein. Und das ist im Endeffekt doch etwas, was wir im Gemeindeleben auch erleben, woran wir bei Abendmahlsfeiern zum Beispiel denken, dass wir in eine Gemeinschaft gestellt sind. Das Sterben Jesu am Kreuz stellt Menschen in eine neue Gemeinschaft hinein, stiftet Gemeinschaft unter uns. Normalerweise zerstört der Tod Gemeinschaft, aber hier ist es offensichtlich einmal anders. Jesu Sterben stiftet Gemeinschaft unter uns, führt uns zusammen in eine Gemeinschaft und Liebesbeziehung, auch in der Gemeinde. So hat Jesus sich das gedacht durch sein Sterben am Kreuz. Im Abendmahl denken wir daran, wenn der Kelch und das Brot durch die Reihen geht und wir wissen, jeder, der davon nimmt, gehört dazu. Jeder ist Nachfolger von Jesus. Jeder wird in der Ewigkeit mit dabei sein. Das Sterben, das Leiden Jesu am Kreuz stiftet Gemeinschaft unter uns und führt Menschen zusammen, die wahrscheinlich so in ihrem Alltag nie auf die Idee gekommen wären, zusammen zu leben, Dinge zusammen zu tun. Mag uns vielleicht manchmal schwer erscheinen, aber eigentlich ist es ein riesiges Geschenk, dass Gott uns in einer so großen Vielfalt zusammenstellt, eine Gemeinschaft stiftet, in der wir uns gegenseitig in einer Art und Weise ergänzen können und finden können, wie das ohne ihn so nie möglich gewesen wäre. Die fünfte Szene, die uns Johannes hier schildert, ist das Sterben Jesu. Danach, als Jesu wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird: Mich dürstet. Und dann stand dieses Gefäß von Essig da und die Soldaten füllen einen Schwamm und reichen ihm das hoch. Und als er den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und er verschied, er starb. So wie Johannes das hier schildert, ist das eigentlich nicht die Schilderung eines zu Todes Gequälten, eines der diesem allen hilflos ausgeliefert ist. Und das war Jesus sicherlich, keine Frage. Aber Johannes hat das doch hier irgendwie im Blick. Er schildert Jesu in diesem Sterben als denjenigen, der trotz allem Leid, trotz aller Not und allem ausgeliefert sein, trotzdem den Überblick über diese Situation hat. Er hat es im Blick, es ist vollbracht, jetzt ist es passiert. Das, was nötig war zu tun, ist getan, mein Auftrag ist erfüllt, weswegen ich in diese Welt gekommen bin. Diese Szenerie verwundert ein bisschen. Auf diese Art und Weise ist sicherlich kein Gekreuzigter zu Tode gekommen. Mit diesem Überblick, mit solchen Gedanken. Johannes schildert Jesus bei allem Leid in einer souveränen Art und Weise. Es war gewollt so, bei allem Schmerz, bei aller Not. Gottes Handschrift ist in all dem zu lesen, was wir hier sehen. Johannes schildert hier keinen Todeskampf, kein offensichtliches Leiden und auch kein Hadern mit dem Schicksal. Bei den anderen Evangelisten sehen wir das ja teilweise. Johannes blickt eigentlich viel mehr hinter diese zweite Wirklichkeit, die hinter all dem steht. Nicht das menschliche Leiden, sondern Jesu Größe, seine Gottheit, sein großes Ziel, was er hatte. Einfach, dass er uns Liebe entgegenbringen wollte, dass er uns, seine Menschen, erlösen wollte. Das ist das, was auch Johannes uns deutlich machen will und schildern will. Jesus ist seinen Weg gegangen. Er ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz und er kann jetzt voller Überzeugung sagen, es ist vollbracht. Das Ziel ist erreicht. Das, wofür ich gekommen bin, habe ich erreicht. Jesus von Nazareth, der König der Juden, das, was Pilatus an dem Kreuz hat befestigen lassen, hing zu Recht über diesem Kreuz. Jesus hat es nicht nur gesagt. Er war wirklich derjenige, der König ist, der das Heil für die Menschheit erwirkt hat und der sich so nennen durfte, als König der Juden, als König der ganzen Welt, all seiner Menschen. Objektiv betrachtet, menschlich betrachtet, war Karfreitag sicherlich eine Katastrophe für die Menschen damals. Man musste das so empfinden, die Jünger mussten das so empfinden und haben es sicherlich auch anfänglich so empfunden. Das war erschütternd und brutal und es war irgendwie sinnlos. Das hätte so nicht sein müssen. Man fühlte sich niedergeschlagen, als gescheitert. Aber unsichtbar steht doch dieser Plan Gottes dahinter. Ein Plan, den Gott vor Grundlegung der Welt hatte, so schreibt Paulus das einmal im Epheserbrief, dass er sich vor Grundlegung der Welt Gedanken gemacht hat über unsere Erlösung und wie er uns seine Liebe zeigen könnte. Ein Plan, den die Jünger erst nach Ostern, nach der Auferstehung dann verstanden haben. Ein Plan, wenn wir ehrlich sind, je mehr wir drüber nachdenken, so wirklich bis ins Letzte verstehen, tun wir ihn bis heute ja nicht. Also mir geht es so. Aber das steht dahinter. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das war die große Perspektive Gottes in dem Handeln am Kreuz, dass er Jesus auf diese Welt geschickt hat und dass er gestorben ist und gelitten hat für uns. Die Liebe für die Welt, die Liebe zu jedem einzelnen Menschen hat Gott, hat Jesus getrieben und er, der König, der eigentliche Herrscher, er ist zum Verbrecher geworden für uns, er hat sich töten lassen.